Auch ich begrüße uns alle herzlich und wünsche uns, dass der Herr möchte uns doch segnen. Wenn wir zu ihm aufblicken, ihm das anvertrauen, dass er in unserer Mitte weilen möchte und uns segnen möchte, dann haben wir eine Verheißung. So ihr mich von Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Und wenn es unser Wunsch ist, dass er auch uns segnen möchte, in unserer Mitte sein, dann lasst uns zu ihm aufschauen. Betet auch für mich. Denn es ist mein Wunsch, nur das zu sagen, Geschwister, was uns alle zum Segen sein möchte und was zur Ehre Gottes geriet. Und nichts anderes möchte ich nicht sagen. Aber wir sind alle Menschen und wir erkennen unsere Abhängigkeit von Gott. Und ich erkenne auch meine Abhängigkeit von Gott und weiß, wenn wir den Blick von ihm abwenden, Geschwister, dann verfehlen wir das Ziel. Und so möchten wir doch zu ihm aufschauen, dass er uns helfen möchte und uns segnen möchte. Ich möchte zu dem verlesenen Wort noch ein Bibelwort lesen. Und zwar in Matthäus 4, Kapitel 4, Vers 18 bis 22. Matthäus, Kapitel 4, Vers 18 bis 22. Als nun Jesus an dem Galiläischen Meer ging, sah er zwei Brüder, Simon, der da heißt Petrus, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Alsbald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und da er von dannen Firbas ging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff, mit ihrem Vater Zebedäus, dass sie ihre Netze flickten, und er rief sie. Alsbald verließen sie das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. 22 Vers noch dazu. Ich hatte mich heute für ein anderes Thema vorbereitet. Aber wo wir in der Brüderbesprechung waren, in Herford, da hat Bruder Riss am ersten Tag ein Einleitungswort gehabt. Und dann hat er kurz dieses erwähnt, wie Jesus seine Jünger zu Menschenfischer machen wollte. Und da ging es mir wirklich zu Herzen und ich dachte, in gewissem Sinne sind wir ja alle Menschenfischer. Der Herr hat uns die Aufgabe gegeben, der hat gesagt, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst sollt ihr es weitergeben. Das heißt, wenn wir die Seligkeit empfangen haben, dann sollten wir nicht engherzig sein, sondern wir sollten sie auch weitergeben. Wir sollten Menschen anspornen, dass Menschen durch unser Wandel, durch unser Benehmen, durch unser Leben doch auch zur Überzeugung kommen, dass in ihnen die Frage wach wird, was sind das eigentlich für Menschen? An der Stelle, wo ich vielleicht ungeduldig bin, unzufrieden bin, da sehe ich ihn an oder sie. Und sie sind so ganz gelassen zufrieden. Woher kommt das ihnen? Und wenn wir so uns beweisen als seine Jünger, als seine Kinder, dann werden wir auch als Menschenfischer sein in dieser Welt. Es gibt noch so viele Geschwister, die verloren gehen jeden Tag. Wir haben in dem Lied auch gehört den Auftrag, dass man soll die Verlorenen zum Herrn führen. Es sind noch viele, die verloren gehen. Und wenn wir unsere Arbeit treu erfüllen, dann können wir dem Herrn helfen, verlorene Seelen zu retten. Das ist unsere Aufgabe. Aber wie er gesagt hatte, also wo wir gelesen haben, in dem 21. Vers, hier steht Johannes, seinen Bruder im Schiff, mit ihrem Vater Zebedäus, dass ihre Netze flickten. Eine andere Übersetzung sagt, sie setzen die Netze instand. Also die Netze instand setzen. Das heißt nicht allein flicken, sondern alles, was dazu notwendig ist. Flicken, reinigen, also briefen, ob das Netz noch recht ist und so weiter. Alles das, das schließt das ein. Nun aber zuerst den Auftrag. In dem Auftrag, wo der Heiland hat den Jüngern gegeben und hat gesagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und da meinte der Heiland, die ganze Tragweite der Aufgabe, was er eigentlich ihnen aufgibt von diesem Tage an. Er rief sie zu sich. Er hat gesagt, sollen ihm nachfolgen. Und sie waren als Fischer beschäftigt gewesen bis auf diese Stunde. Aber nun verließen sie, wie wir gehört haben, also die ersten zwei Brüder, sie verließen ihren Vater und sie folgten Jesus nach. Wo jetzt die Reihe an die zweite, an die andere zwei kamen, da sehen wir, sie saßen mit ihrem Vater Zebedäus und sie setzten die Netze instand. Also sie brieften die Netze, sie reinigten sie und sie flickten die Netze. Zum als Fischer ausgehen, das sind gewisse Bedingungen, Voraussetzungen zu erfüllen. Und die Jünger, die wussten ganz genau, was sie zu tun hatten. Aber Jesus gab ihnen noch etliche Aufgaben, wo er sie in die Nachfolge rief, hat er außerdem, was anbelangt, Fisch zu fangen, hat er ihnen jetzt die Voraussetzung oder die Bedingungen klar gemacht, was eigentlich notwendig ist, um Menschen zu fangen. Sie hatten den Ruf angenommen, sie haben alles verlassen. Wir lesen, Geschwister, also in dem zum Beispiel in Lukas Kapitel 14, Vers 26 sagt der Heiland so, Lukas Kapitel 14, so jemand, Kapitel 14, Vers 26, so jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Bruder, Schwester, auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und im Vers 33 sagt er, dasselbe Kapitel, auch also ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann er nicht mein Jünger sein. Also wir sehen, wo der Heiland die Jünger zu sich ruft, sie verließen alles. Sie verließen ihren Vater im Schiff, sie verließen die Fische, sie verließen die Boote und sie folgten Jesus nach. Später hat der Heiland ihnen diese Bedingungen gesagt und hat gesagt, also wer ihm nachfolgen will, wer sein Jünger sein will, der muss darauf Acht haben, dass er von allem los sein muss. Dass er los sein muss, wenn er sagt, wer nicht verachtet, ja, wer nicht hasst, Weib, Kind, Vater, Mutter, das ist nicht gemeint, hasse in diesem Sinn, wo wir das Wort verstehen, Hass im Herzen tragen, sondern das heißt, wenn unsere Angehörigen uns ablenken wollen von der Nachfolge, da sollten wir diesen Rat nicht annehmen. Wir sollten diesen Rat hassen, eigentlich alles. Jesus hatte die Sünder lieb. Gott in seiner Liebe, er trägt die ganze Welt mit großer Geduld und Langmut. Wir wissen, dass Gott alle Menschen lieb hat. Und er steht geschrieben, er will, dass allen Menschen geholfen werde. Aber zur selbigen Zeit hasst er die Sünde. Und die Sünde ist ein Greuel vor ihm. Und so meint auch der Heiland hier, wenn er sagt, nicht hasst und dazu sein eigen Leben. Wie oft steigt in unserem Inneren etwas auf, wenn der Herr uns eine Aufgabe gibt oder wenn wir ganz genau wissen, was zu tun ist. Aber es steigt etwas im Inneren auf und der Seelenfeind, der bringt verschiedene Ausreden, verschiedene Hindernisse, dass wir sollen diese Aufgabe, was wir eigentlich von Gott haben, dass wir sie unterlassen sollen, dass wir sie nicht erfüllen sollen. Und da weiß er ganz genau, es steht geschrieben, betriebe nicht den Heiligen Geist. Also, und wenn wir diese so unterlassen, dann tun wir mithelfen, dass der Geist Gottes betrübt wird und dass er mit der Zeit auch uns verlassen kann. Und Jesus hat gesagt auf einer Stelle, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wehe uns, wenn wir in solchen Zustand kommen, wo wir auf uns angewiesen sind, dann sind wir nicht mehr imstande, also den Wunsch Gottes oder den Befehl Gottes auszufüllen oder den Auftrag Gottes. Wenn der Herr also den Jüngern diese Pflicht gegeben hat, dann fordert es von uns eine ganze vollkommene Entschlossenheit. Der Mensch, der zu Jesus kommt, der muss entschlossen sein. Der muss in Wirklichkeit alles überlegen, für und dagegen, was er tun muss, um Jesus wohlgefällig zu sein, um den Weg der Sünde zu verlassen. Und was er verlassen muss. Eigentlich, was er annehmen und was er verlassen muss. Und wenn er dieses alles so recht überlegt hat, dann muss er in vollkommener Entschlossenheit, Entschiedenheit, wenn er den Entschluss gefasst hat, Jesu nachzufolgen, also dann muss er in Wirklichkeit auch diesen Entschluss in seinem Herzen fassen. Jesus sagte auf einer Stelle so, wer die Hand an Pflug legt und schaut nicht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Also das heißt, wenn wir zu Jesu kommen, Geschwister, und wir schauen noch zurück, vielleicht unser irdisches Leben, vielleicht unsere Freunde, unser Besitztum, unsere Hobbys, alles, was wir hatten, an dem, wo unser Herz in gewissem Sinne hing, unsere Familie, Angehörige und so weiter. Wenn diese Dinge uns immer wieder doch vorkommen, dass wir mit Sehnsucht zurückschauen, dann sind wir nicht für das Reich Gottes geschickt. Wie auch hier im 33. Vers hat er, also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Und wenn wir nicht seine Jünger sind, dann können wir auch diesen Auftrag nicht erfüllen. Gott sei Dank, der Herr ging uns nach. Er war uns gnädig, er hat uns erlöst, er hat uns gerettet und hat uns Gnade gegeben, hat uns dieses große Vorrecht gegeben, dass wir uns nach seinem Namen nennen. Aber gleichzeitig hat er auch gesagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn wir das Licht der Welt sind, Geschwister, jeder Gegenstand, egal wie er aussieht, wenn er in das Licht hervorgerückt wird, dann wird diesem Gegenstand, sein Zustand wird dann offenbar. Jeder sieht, ob es etwas Angenehmes oder Unangenehmes ist. So auch uns, Geschwister, wenn unser Wandel dem Worte Gottes entspricht, also den Maßstab, welcher die Heilige Schrift uns vorschreibt, entspricht, dann wird er auch offenbaren. Es wird unser Inneres wird offenbar werden. Jeder Mensch, der wird sich offenbaren, ob er will oder nicht. Er wird einen Einfluss ausüben auf die nächsten Menschen. Aber es wird auch offenbar, der Wandel, unser Benehmen, das wird auch unseren Mitmenschen ihren Zustand offenbaren. Dass in ihnen auch die Frage aufgeweckt wird, wie sie handeln sollen. Also wir sehen, welch eine große Aufgabe, wenn der Heiland seine Jünger rief und sie haben alles verlassen, dann wissen wir, er wollte ihnen sagen, ab heute, ihr sollt euch recht überlegen, welch eine Aufgabe auf euch ruht. Diese Entschlossenheit, die sollte jedes Kind Gottes, der zum Heiland kommt, auch haben. Ich möchte ein Zitat lesen von, es ist ein Buch vom Spurgeon und das heißt Der gute Kampf des Glaubens. Vielleicht hat es jemand schon gelesen unter euch, aber kurz. Und da beschreibt er, wo er über die Bibelstelle, was der Heiland gesagt hat, gedenket an Lots Weib. Und hier möchte ich eine ganze kurze Aussprache, was er über den Lot gemacht hat und dann über seine Frau. Also Spitzen schreibt so, es war ein großer Fehler von ihm, nämlich von Lot, das Äußerliche abgesonderte Leben zu verlassen. Aber seine Frau war ihm darin gefolgt. Er sagt, es war ein Fehler von Lot, dass er das äußerliche, das abgesonderte Leben verlassen hat. Nämlich er war mit Abraham. Abraham war ein Gesegneter Gottes. Solange er unter den Flügeln Abrahams war, solange er mit Abraham reiste, da war Lot ein Mann Gottes. Wir lesen von ihm. Da war er in Wirklichkeit nicht ganz so wie Abraham, aber er war auf seiner Höhe. Aber sobald er sich trennte, und da sagt er weiter so, ich vermute, dass er dachte, er könne ohne geistlichen Schaden in der Welt leben und sich ohne Gefahr unter ihre Anhänger mischen. Ebenso wie manche jetzt meinen, sie könnten sich ruhig in ungöttlicher Gesellschaft aufhalten und doch mit Gott wandeln. Wenn jenes Mal Spurgeon so ausgesprochen hat, er sagt, er vermutet, er will nicht bestätigen, so hat Lot gedacht oder so hat er gedacht oder so hat er gehandelt. Er will nicht das so, aber sagt, ich vermute, dass Lot, sonst hätte er sich nicht entschieden. Anstatt entschieden, auf der Seite Gottes zu bleiben, anstatt denken, nein, ich war ausgezogen mit Abraham, mit seinem Vater. Er möchte auch bei ihm bleiben. Da kann er lernen, da kann er geborgen sein. Er wusste, dass Gott mit Abraham war. Aber wo die Frage an ihn kommt, zu entscheiden, da war seine ganze Entschlossenheit, Gott gegenüber, mit Gott zu wandeln oder mit den Frommen zu wandeln, da war das verschwunden. Und er sagt, er vermutet weiter, dass er könne ohne geistlichen Schaden in der Welt leben und sich ohne Gefahr unter ihre Anhänger mischen. Ebenso wie manche jetzt meinen, sie könnten sich ruhig in ungöttlicher Gesellschaft aufhalten und doch mit Gott wandern. Wenn es jenes Mal so gewesen ist, wo Spurgeon lebte, ich glaube, heute ist es auch so. Und ist es nicht die Gefahr der Zeit, dass manchmal man sich vergisst, dass manchmal wir denken, wir sind stark genug, wir sind so weit gewachsen, wir können unsere Wege gehen, mir steht keine Gefahr vor. Wenn man hört, Geschwister, dass man sich auf sich baut, dass man denkt, ja, mir wird solches nicht widerfahren, ich werde es schon schaffen. Wenn Christus es in uns schafft, dann ist es geschafft. Aber dass er es in uns schaffen kann, wie der Apostel Paulus sagt, was ich bin ich durch Gottes Gnade und nicht er, sondern Christus, der in ihm wohnt. Wenn es wirklich so ist, dann ja. Dann können wir bestehen. Es hat jemand so gesagt, wo der Herr dich hingestellt hat, da blieb zu seiner Ehre. Merke, es heißt, wo der Herr dich hingestellt hat, nicht wo wir hingehen wollen. Nicht, was wir suchen, was uns gut denkt nach unserem Fleisch und Blut, sondern wenn es notwendig ist, dass wir irgendwo allein stehen müssen, mitten in einer gottlosen Welt, wo von Gott nichts wissen will, da hat der Herr Gnade genug, um uns zu bewahren. Und er wird es auch tun. Aber es ist noch ein Sprichwort, das sagt so, wer sich in Gefahr gibt, der kommt darin um. Lot handelte so, er dachte ja, so sagt Spurgeon, so vermutet er. Er dachte, vielleicht kann es auch so gewesen sein. Man kann übereinstimmen mit dieser Meinung, dass er dachte, naja, er wird schon schaffen. Er hat manches gelernt und jetzt in dieser Stadt, was braucht er so ein abgesondertes Leben führen? Geschwister, wir haben schon öfters gehört, das Volk Gottes ist ein abgesondertes Volk. Gott hat schon durch Mose, wo er das Gesetz gegeben, ihr sollt mir ein heilig, ein abgesondertes Volk sein. Wie leicht wird das Heide in unserer Zeit vergessen. Man meint Heide, man sollte sich integrieren unter die Welt. Man kann sich nicht teilen, man kann nicht also von der Welt sich Abstand halten. Es ist nicht gemeint, Geschwister, Abstand halten in dem Sinne, dass wir nichts zu tun haben. Wir sind in der Welt. Jesus hat ja schon gebetet, Vater, ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nimmst, aber dass du sie bewahrst vor dem Übel. Das heißt, die Dinge, was nicht göttlich sind, was in der Welt gang und gäbe sind, dass wir sollten diese Dinge, vor denen uns hieden und nicht mitmachen, dann kann der Herr uns bewahren. dann kann er uns Gnade geben und uns unsträflich vor seinen Thron stellen an jenem Tage, wie das Wort Gottes uns sagt, wenn wir ihm treu bleiben. Weiter sagt er so, es ist sehr unbequem, allein in dieser öden Wiese zu wandeln und immerfort anderswo zu zelten. Ich wollte, ich hätte einen festen Wohnsitz und könnte auf freundschaftlichem Fuß mit denen um mich her leben. Wenn wir auch mit solch einem freundschaftlichen Fuß, mit denen, die um uns her leben, dass sie uns nicht antasten, dass wir von ihnen nicht in keinem Ding zurückstehen, ob es äußerlich ist, ob es unsere Redensart ist, ob es unser Benehmen ist, Geschwister, dann haben wir Christus verleugnet. Um Christus nachzufolgen, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, da heißt es auch, wir sollten auch Christus ähnlich werden und von ihm lernen und auch so handeln, wie er gehandelt hat. Er war mitten unter den Menschen, aber man hat immer ihn gesehen, wes Sohn er ist. Die Menschen folgten ihm nach, die Menschen suchten ihn. Er hatte etwas Anziehendes bei sich, obwohl er das Zeugnis gehabt hat. Wer kann unter euch mich einer Sünde zeigen? Geschwister, wenn wir darüber nachdenken, dann können wir denken. Also in den Gedanken, obwohl die Menschen vielleicht die Gedanken nicht erforschen können, Gott kann es, aber angefangen in den Gedanken, in Wort, in den Taten, in sein Benehmen, in allem seinem äußerlichen Aufputz und alles, was dazugehört, keiner konnte ihm ein tadelndes Urteil nachsagen, ein Tadel nachsprechen, sondern er hat sich so bewiesen, wirklich als Gottes Sohn. Und so wurde er erkannt. Und so sehen wir, Geschwister, der Herr will, dass wir ihm, so viel an uns möglich ist, doch auch uns beweisen, dass wir seine Kinder sind, dass wir diesen Namen, Kinder Gottes, nicht tragen umsonst. Weil es sagt er so, in Galater Kapitel 1, Vers 16 sagt Paulus, ich besprach mich nicht mit Fleisch und Blut. Diese Entschlossenheit, Gott zu dienen, wo Jesus ihn ruft zu sich, also in seine Nachfolge, da hatte Paulus sich nicht mit Fleisch und Blut besprochen. Er ist nicht heimgefahren. Er hat nicht seine Eltern gefragt. Er hat nicht Gamaliel und den Rat gefragt, bei welchem er gelernt hatte. Und er war unterrichtet im Gesetz. Und er wusste, im Gesetz, sagt er, war er unsträflich. Kaum einer konnte sich ihm gleichstellen. Sein Eifer in allem das. Aber was sagt er später? Er achtete es alles für Gott. Also wo Jesus ihn ruft, da trat er in seine Nachfolge. Er hat nicht so gemacht wie Lot. Er ist nicht so, hat gedacht, wenn ich jetzt Jesus nachfolge, dann werde ich meinen Ruf verlieren, mein Ansehen, alles das, was er hatte, seinen Namen bei den Schriftgelehrten, bei den Hohen Rat und das alles. Das hat er in diesem Augenblick, alles hat er sich überlegt. Er hat den Turm gebaut und er hat die Kosten überlegt und er hat ihn vom Fundament bis ans Ende ausbauen können. Wie der Heilige in dem Gleichnis sagt, wer also ihm nachfolgen will, der soll die Kosten überlegen. Denn das Himmelreich gleicht einem, der einen Turm bauen will. Und der muss zuvor die Kosten überlegen. Er hat es überlegt. Er war sich gewiss und Gott segnete diese Entschlossenheit. Nun kommen wir an das Zweite. Wir lesen, dass er gesagt hat, dort steht es, sie setzen die Netze instand. Was ist wohl mit dem Netz gemeint? Wenn Sie die Netze entstanden, um Jesu nachzufolgen, um ein Menschenfischer zu werden, da müssen auch wir unsere Netze, genauso wie die natürlichen Fischer, ihre Netze instand setzen. Acht haben, immer wieder die, ja, also wenn sie zerrissen sind, wieder flicken, wie es hier auch geschrieben steht, und instand setzen, dass die Netze immer bereit sind, wenn es notwendig ist, sie auszuwerfen, um Fische zu fangen, dass sie dann bereit sind. so sollten auch wir immer wieder bereit sein, unsere Netze. Was kann man unter dem Netz verstehen? Wir können unter dem Netz verstehen, das heißt unser Verhältnis Gott gegenüber, unser Verhältnis zwischen uns und zwischen Gott, aber auch das Verhältnis untereinander. Wenn unser Verhältnis Gott gegenüber in rechtem Stand ist, dann sind wir auch bereit, dann sind wir auch fähig, Menschen zu fangen. Dann können wir auch das Evangelium verkündigen, ob es in Worten ist, ob es in unserem Wandel ist, ob es in unseren Taten ist. Immerhin, wenn wir mit Menschen zu tun haben und unser Verhältnis Gott gegenüber ist ein rechtes Verhältnis, das uns nicht verdammt. Das Wort Gottes sagt so: So uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Freudigkeit und wissen, wenn wir von Gott etwas bitten, so hört er uns. Und wenn er uns hört, so wissen wir, dass die Bitte wir von ihm haben werden. Wenn unser Verhältnis in rechtem Zustand ist, dann können wir auch Gott bitten, dass er uns Gnade gibt und uns hilft, unsere Pflicht so erfüllen, wie es vor ihm wohlgefällig ist, dass sein Segen auf uns ruhen kann, dass wir als seine Kinder wirklich auch ein Licht und als Salz sein können und dass die Menschen sehen können und wir so dann auch imstande sind, Seelen zu Gott zu führen. Ich möchte etliche Voraussetzungen oder Bedingungen, wenn man so sagen kann, erwähnen, was notwendig sind, um das Netz instand zu halten. Und da ist das Erste, das heißt eine ganze Hingabe für Gott, für die Arbeit in seinem Werk. Das ist die erste Voraussetzung. Wenn wir möchten Seelenretter sein und wenn wir möchten, dass wirklich unser Leben dem Wort Gottes entspricht und dass es nicht widerspricht dem Maßstab Gottes, dann muss eine vollkommene Hingabe sein. Dann müssen wir uns ganz Gott ausliefern. Ich lese dazu Apostelgeschichte, Kapitel 20. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 20. Hier sagt so: Wie ich nichts verhalten habe, das da nützlich ist, dass ich's euch nicht verkündigt hätte und euch gelehrt öffentlich und sonderlich. Vers 27. Denn ich habe euch nichts verhalten, das ich nicht verkündigt hätte, all den Rat Gottes. Und dann noch Vers 31. Darum seid wach. Und denket daran, dass ich nicht abgelassen habe, 3 Jahre, Tag und Nacht, einen jeglichen mit Tränen zu vermahnen. Hier geht es wie der Apostel Paulus, wo er Abschied genommen hat von den Ältesten der Gemeinde zu Ephesus. Hier schildert er ein wenig, wie er sich unter ihnen verhalten hat. Aber hier lässt er auch gleichzeitig erkennen, welche Arbeit er geleistet hat. Wenn er im 31. Vers sagt: Darum seid wach und denket daran, dass ich nicht abgelassen habe, 3 Jahre, Tag und Nacht, einen jeglichen mit Tränen zu vermahnen. Können wir uns vorstellen, welch eine Arbeit das ist? Und wir wissen, Geschwister, der Apostel Paulus hat gesagt: Diese meine Hände haben mir gedient zu meiner Notdurft und zu denen, die mit ihm waren. Er war ein Teppichmacher und er hat diese Arbeit, das war eine schwere Arbeit, wenn man lässt, also Teppichmacher, das war nicht so eine geringe, leichte Arbeit. Aber trotzdem, er hat seinen Unterhalt. Er hat gesagt: Ich habe verzichtet, was die anderen Apostel, was des Herrn Brüder, was Petrus, was sie in Anspruch genommen haben. Wie der Herr gesagt hat: Wer das Evangelium verkündigt, der soll sich vom Evangelium nähren. Er hat auf dieses verzichtet. Warum? Er wollte ein Vorbild sein. Er hat auf das verzichtet, hat gearbeitet, aber trotzdem sagt er, Tag und Nacht, unter Tränen, einen jeden hat er vermahnt. Er kann später sagen, rein gehe ich von euch, ich bin unschuld an aller Blut. Wenn irgendjemand verloren geht, in der Gemeinde, wo der Apostel Paulus gewirkt hat, dann sagt er, ich bin dann unschuldig. Ich habe mein Bestes gegeben. Geschwister, es ist in seiner Arbeit, aber sollte es uns auch nicht ein Vorbild sein? Geben wir auch unser Bestes für unsere Kinder, für unsere Angehörigen? Oder sind wir vielleicht so, wenn die Kinder unartig sind und wenn die Kinder, wir sagen so, ja, das lohnt sich nicht. Man kann ihnen noch so viel sagen, man wird müde. Man harrt nicht aus im Gebet, man tut nicht unter Tränen im Gebet, Tag und Nacht. Man sagt so, es gibt viele Ratgeber, die sagen, man soll die Kinder nicht strafen. Man darf sie nicht strafen, man darf sie nicht hart behandeln. Soll es so sein? Aber es gibt noch etwas anderes. Es gibt eine andere Methode. Es gibt eine Methode des Gebets. Es gibt eine Methode ausharren, nicht müde werden und immer wieder aufs Neue. Ich habe mal gelesen, in der letzten Posaune ist ein Abschnitt, Radiosendung von Friedrich Krebs. Und dort sagte er von den 3G, drei große G, wer es gelesen hat, ist in Acht zu nehmen. Was meint das? Dann sagt er, das war ein Spruch an der Wand, hing bei ihnen und der war ausgenäht. Und dort standen die drei große G, nämlich Gehorsam. Und das heißt einen völligen Gehorsam. Und dann dieser Gehorsam, also ganz und gleich, ja. Also die 3G, also ganz, gleich, wenn man das nimmt. Also sagt er, das war eine gute, das würde für jede Elternpaar ein gutes, ja, eine Mithilfe sein, um die Kinder zu erziehen. Und die Kinder werden später den Eltern dann von Herzen dankbar sein, weil sie ihnen den Gehorsam beigebracht haben. Aber wenn es so ist, wie oft sieht man so? Naja, man sagt es einmal, zweimal, das Kind ist, zieht sich zurück. Und so wie sich die Mutter oder der Vater hat auf die Seite gegeben, so kommt es wieder und es macht seines wieder weiter. Und die Mutter sagt es einmal, zweimal, dann ist sie müde geworden. Aber wir sehen, der Apostel Paulus ist nicht müde geworden, eine ganze Gemeinde, der seit einen jeden persönlich unter Tränen Tag und Nacht. Wie viel Zeit hat er geopfert für die Gemeinde? Lohnt sich, Geschwister, dass wir für unsere Kinder, für unsere Angehörigen Zeit opfern, dass wir für unsere Nachbarn, vielleicht für solche, die wir kennen, solche, die nahe waren am Reich Gottes. Aber wir sehen, eines Tages sind wir enttäuscht, bitter enttäuscht. Sie haben eine Handlung gemacht und wir geben sie auf. Wir werden nicht mehr weiter. Aber eine vollkommene Hingabe fordert das, das Netz in dieser Hinsicht instand zu halten. Und das erwartet der Heiland auch von uns. Andererseits kann er uns nicht segnen. Wenn wir müde werden, wenn wir aufhören zu beten, wenn wir aufhören, auf uns selbst Acht zu haben und uns jeden Tag korrigieren nach dem Wort Gottes, wenn das innerliche Bewusstsein verloren geht, dass wir eigentlich uns nicht gehen lassen dürfen, Geschwister, es ist wirklich eine sehr ernste Frage, dass wir sollten mehr auf uns Acht haben, auf sich selbst. Wie ist mein Herz? Wie ist mein innerer Zustand? Wie bin ich mit meiner Umgebung? Wie harmoniere ich? Was mache ich? Und wenn wir dieses täglich korrigieren und uns nach dem Wort Gottes, nach diesem Schema einrichten, dann wird der Herr uns gelingen lassen. Aber wie gesagt, es braucht eine Arbeit. Jemand hat mal so gesagt, es braucht eine Kniologiearbeit. Man muss viel auf die Knie gehen, denn aus unserer Macht, Geschwister, aus unserer Kraft ist nichts getan. Es kann nur Christus uns die Gnade geben. Es ist nur seine Gnade. Durch seine Kraft, durch seine Hilfe können wir das schaffen, was eigentlich unser Wunsch ist. Und das, was wir möchten auch haben, dass die Mitmenschen, unsere Kinder, unsere Angehörigen, auch alle Menschen, dass sie möchten doch auch dieses Kleinod ergreifen. Wer möchte an jenem Tag verloren gehen? Und Geschwister, wer möchte eine Verantwortung tragen, dass eine Seele durch mich verloren gegangen ist? Dass ich einen Anschluss gegeben habe? Dass ich mich nicht so benommen habe? Möchte nicht jeder denken, o Herr, bewahre du mich, helf mir, gib mir Gnade, dass mein Leben möchte so sein, dass es deinem göttlichen Maßstab entspricht, dass ich an jenem Tag mir keine Vorwürfe machen muss. Oder auch jetzt in unserem Leben. Wie der Liederdichter sagt, wenn er sich schlafen legt, ich aber mal durchforsche mich. Und wenn dann die Antwort kommt, bist ohne Fleck und Tadel. Heute war dein Leben, war dein Wandel angenehm vor mir. Mit welch einem ruhigen Gewissen können wir den Kopf auf das Kissen legen und schlafen. Wenn es aber nicht dem entspricht. Und ich glaube, Geschwister, ob wir jung sind oder alt sind, egal wie unsere Jahre sind, aber ich bin mir überzeugt und glaube sicher, wer aufrichtig ist und zu Gott kommt und Gott bittet, der Herr wird den inneren Herzenszustand immer offenbaren. Der wird es immer zeigen. Denn Gott will, dass uns geholfen werde. Gott sucht nicht. Der Heiland ist gekommen, der hat gesagt, ich bin nicht gekommen, die Welt zu verdammen, zu richten, sondern zu retten. Und wenn wir in diesem Sinn uns ihm nahen, dann hilft er uns, gibt uns Gnade, auch anderen eine Hilfe zu sein. Aber es braucht eine vollkommene Hingabe. Und so sehen wir, Geschwister, ich möchte eine Bibelstelle noch dazu lesen, Lukas 5, Vers 5, wo der Petrus nämlich sagt, das handelt sich jetzt um das natürliche Fischen. Da sagt er so, vielleicht ein Vers, weil der vierte Vers noch dazu. Und als er hatte aufgehört zu reden, sprach er zu Simon, fahre auf die Höhe und werfet eure Netze aus, dass ihr einen Zug tut. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Es war jetzt der natürliche Fischfang. Wir sehen, welch Mühe und Arbeit, die ganze Nacht haben sie gearbeitet. Die ganze Nacht. Aber dann sagt er so, auf dein Wort will ich es auswerfen, das Netz. Geschwister, kommt nicht manchmal auch der Gedanke so, dass wir sagen, wir haben so viel getan, wir haben gebetet. Ich habe schon so oft hören sagen, manche das so sagen, ach, das hilft doch alles nichts. Es hilft nichts mehr. Wir haben schon alles probiert, ob es mit den Kindern ist, ob es so ist, ob es vielleicht ist andere Dinge. Ja, wir haben schon alles probiert, aber das hilft nicht. Wahrscheinlich oder vielleicht ist das Schicksal so oder müssen wir es so annehmen. Geschwister, solange wir hier auf dieser Erde sind, sollten wir nie aufgeben. Es lohnt sich. Die Arbeit ist der Mühe wert. Der Herr verheißt den Lohn gewiss. Und es ist in Wirklichkeit, es ist erprobt. Es hat, viele haben es schon erfahren und haben es uns hinterlassen, dass es wirklich, was er zusagt, das hält er gewiss. Wir wissen von Georg Miller, wir wissen von anderen. Manche haben 50 Jahre gebetet, manche 30 Jahre, manche vielleicht weniger, vielleicht gab es auch wohl länger beten, wo wir nicht davon wissen. Aber wenn diese Seele zu Gott kam, dann hat sich die Arbeit gelohnt, obwohl 40 oder 50 Jahre mühevolle Arbeit war. Denn das Beten ist keine leichte Arbeit, Geschwister. Das Beten ist eins von den allen anstrengendsten und von den allen wichtigsten Arbeiten, was es für ein Kind Gottes gibt. Und das will der Herr, dass wir dieses tun sollen. Das Zweite, und dann schließe ich. Das Zweite ist, unser Leben, unsere Arbeit, unser Wandel muss durch den Heiligen Geist bestimmt werden und auch vom Heiligen Geist geleitet werden. Ich lese dazu Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 4. Apostelgeschichte 13. Entschuldigung, ich bin in Johannes. Ab Vers 1. Es waren aber zu Antiochien in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, erzogen war, und Saulus. Da sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie gehen. Und jetzt noch einen Vers dazu, Kapitel 1, Vers 8. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Hier ist nämlich, wo die Jünger versammelt werden, wo der Heiland sie bestimmt hat für den letzten Abschied und was er dann zu ihnen gesagt hat. Siebter Vers sagt es so, er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat. Und jetzt der achte Vers, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Es war die Aufgabe für die Apostel jetzt. Ja? Und wir sehen, wie haben sie gehandelt? Wir haben gesagt, also es muss der Heilige Geist bestimmen und es muss auch durch die Kraft des Heiligen Geistes vollbracht werden. Und wir sollten also uns auch leiden lassen, wer unter der Leitung seines Geistes steht. Wir sehen, wie sie hier gehandelt haben. Wie sie hier gehandelt haben. Sie waren beieinander. Sie beteten. Aber irgendwas war doch in der Atmosphäre. Sie fielen. Gott hat eine Aufgabe. Es war die Zeit, wo das Evangelium noch nicht verbreitet wurde, aber Gottes, des Herrn Befehl war, dass sie hingehen sollten und überall das Evangelium verbreiten sollten. Und er hat ihnen auch gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und durch diese Kraft werdet ihr meine Zeugen sein. Und so haben sie jetzt hier empfunden, irgendwas, eine Aufgabe. Und ich glaube sicherlich, einem unter ihnen hat der Geist es gesagt und der hat es vielleicht dem anderen gesagt. Und so fasteten sie, sie beteten und sie haben die vollkommene Antwort empfangen vom Geiste Gottes. Er hat ihnen deutlich gesagt, also wen sie aussenden sollen zu der Aufgabe, zu welcher er sie berufen hat, nämlich Barnabas und Saulus, zu der Aufgabe, zu welchen ich sie berufen habe. Das hat der Heilige Geist ihnen ganz deutlich. Und sie legten nochmal die Hände auf sie. Sie fasteten. Sie, wenn man so sagen kann, sie haben sie eingesegnet. Sie haben Gott bittet um seine Begleitung, dass er wirklich mit ihnen, dass sie diese Aufgabe erfüllen sollten. Geschwister, sollten wir auch nicht, wenn wir eine Aufgabe haben, sollte es uns nicht am Herzen liegen? Wie oft sagen wir, Geschwister, betet für mich. Ich muss mich oft schon in diesem Gedanken fangen. In Russland, dort waren wir weniger. Aber dort war es öfter so, wenn irgendeine Frage war, ob es mich jetzt persönlich anbelangt oder auch andere Geschwister, da ist man gegangen und hat gesagt, also ich habe so und so, steht vor mir ein Kampf, betet für mich. Also das ist auch gut, wenn wir das hier praktizieren. Ich bin Gott dankbar, Bruder Schiele hat erzählt, dass in der Jugend öfters die Frage gestellt wird, dass sie sagen, können wir nicht für dies beten? Das ist erfreulich, Geschwister, wenn wir unter unserer Jugend dieses Hören, dieses Zeugnis, es greift das Herz an, es macht Freude, wenn wir sehen, wenn die Jugend ergeben ist und wenn immer wieder solche, die wo vorangehen und sagen, wir können für diese Frage beten, wir können für das andere beten. Und so stehen sie unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und wenn der Heilige Geist die Jugend führen kann, wenn er uns Ältere leiten kann und wir wirklich unter seiner Leitung stehen, dann wird er auch uns die Kraft geben. Und wir können die Aufgabe, die in Wirklichkeit, was der Herr uns gibt, wir können sie so erfüllen. Und wie schön, wenn man hört, auch heute wurde gesagt, es wird eine Operation durchgeführt. Die Geschwister bieten, betet für mich. Aber es gibt auch manchmal Geschwister, wenn wir in Kämpfen sind, wenn uns andere Dinge vorstehen, auch da lasst uns beten. Der Herr ist willig, er will uns helfen in allen Gebieten, egal was es ist. Gott ist treu. Was er zusagt, das hält er gewiss. Und er hat sich immer bekennt zu seinen Kindern. Ich möchte noch eine Bibelstelle lesen und dann mache ich Schluss. Und das ist in 2. Timotheus 2, Vers 8. Dort sagt der Paulus so, haltet im Gedächtnis Jesus Christus. Halt im Gedächtnis Jesus Christus. Er ermahnt den Timotheus. Was will er sagen? Geschwister, wir wissen, wie der Heiland war. Wir wissen seine vollkommene Abhängigkeit vom Vater, obwohl er Gottes Sohn war. Wir lesen von ihm, er war in göttlicher Gestalt, aber er hielt es nicht, göttlich zu sein für einen Raub, sondern an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er stellte sich uns gleich. Er hat viel gebetet. Er hat sich das Zeugnis hat er gegeben von sich. Er will nur das tun, was ich vom Vater höre. Das will ich sagen. Und das hat er getan. Und was ich den Vater sehe, was der Vater tut, das will ich auch tun. Und das hat er getan. Und deshalb glaube ich, dass der Paulus den Timotheus ermahnt hat und hat gesagt, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Schaue auf ihn, wie er gehandelt hat. Dann wirst du deinen Weg sicher gehen können. Und dann wirst du die Pflicht, was dir auferlegt ist, durch Hände auflesen der Ältesten, dass du diese Gabe, wenn du sie in dir erwecken willst, dann schaue auf Christus. Und er wird dich befähigen, er wird dich bevollmächtigen und du wirst diese Aufgabe recht erfüllen können. Auch wir Geschwister, lasst uns auf Jesus schauen, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn wir auf ihn schauen, von ihm lernen und uns von ihm leiden lassen, an seinem Wandel, an seinen Taten ein Vorbild nehmen, dann werden wir sicher fahren. Und der Segen Gottes wird auf uns ruhen. Es sind noch andere Bedingungen und andere Voraussetzungen, so der Herr will, werde ich das nächste Mal dann Fortsetzung machen. Aber für heute muss ich jetzt schließen. Der Herr segne uns. Amen.